Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Lukas 4, die Verse 14 bis 30. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier, in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Majestät, herrliche Majestät, so kommen wir anbetend, staunend vor dich, Herr Jesus Christus, du bist unser König. Und mit dieser Autorität, wie du durch diese Volksmenge damals liefst, und mit dieser Gnade, die du auf dich beziehst, mit der regierst du weiterhin, und wir danken dir so, dass du uns mit hineinnimmst. Wir sind es eigentlich nicht wert, von dir geliebt, erlöst, getragen und geleitet zu werden, aber du hast aus Liebe dein Ja zu uns. Erinner uns da immer wieder dran als Gemeinde, erinner uns dran, wie wir einander sehen, und erinner uns dran an dein herrliches Evangelium. Danke, dass wir in dir Kinder des Vaters sein dürfen. Und himmlischer Vater, du siehst diesen Gottesdienst. Wir legen dir alle Kinder hin, die in den verschiedenen Gruppen auch von dir hören. Bitte schenk, dass sie deine Liebe erkennen dürfen, Kinder Gottes werden dürfen. Und gib auch den verschiedenen Mitarbeitern Liebe, Kraft, Weisheit für diesen Dienst, den sie an unseren Kindern tun. Wir legen dir weitergefasst die gesamten Gläubigen auf dieser Erde hin, die vielen Gottesdienste, die heute stattfinden, auch diejenigen Geschwister, die in ganz anderen Umständen dir nachfolgen. Herr, du siehst die äußere Not, den Druck, die Verfolgung. Bitte mach sie fest in dir, lass sie festhalten an deiner Gnade, an deiner Kraft, und stärk du sie und schenk, dass durch ihr Zeugnis viele und auch die Verfolger vor deinem Kreuz und deiner Gnade kapitulieren müssen und erkennen, dass auch sie dich brauchen und verloren sind. Herr, verloren ist auch unser Land in ganz großen und weiten Teilen, vergessen, dass sie in der Not stehen. Und so bitte ich dich, dass du unserem Land Gnade gibst. Gnade, dass sie erkennen, dass jeder dich braucht, dass du Erlöser bist, dass in dir allein heil ist, Herr Jesus Christus. Und so bitte, weck unser Land auf und gib uns die Gnade, hier vor Ort unseren Teil dazu beizutragen, mit deiner Liebe für Verlorene in diese Welt zu gehen, unsere Augen offen zu halten, öffne Türen für dein Evangelium in unserem Umfeld und auch hier vor Ort, wo wir als Lahöss sein dürfen. Danke für unsere Geschwister in Israel, die dich lieben und dort deinen Namen bezeugen. Wir segnen dein ganzes auserwähltes Volk, Herr. Bitte gib du Gnade. Du siehst die Not in der Region, allen Unfrieden. Und du wirst Wege finden, dein Licht hindurchleuchten zu lassen. Und wir vertrauen dir als Lenker und Herrscher der Geschichte, der du es gut machen wirst. Gib Andreas Vollmacht, von deinem Wort zu reden, uns offene Ohren und Herzen. Und so stellen wir deinen Namen über diesen Gottesdienst. Danke, dass du unter uns bist. Amen.
Aber jetzt zu dem, was wirklich dran ist, nämlich Lukas Kapitel 4. Lukas, was für ein Bericht. Was für ein Bericht. Das war mal ein spannender Gottesdienst, den die erlebt haben da. Da war was los. In der Synagoge in Nazareth. Natürlich bin ich über die Maßen glücklich, dass ohne getrickst zu haben, der Text heute dran ist. Denn der ist richtig gut. Ein außergewöhnlicher Gottesdienst in der Synagoge in Nazareth findet statt. Bisschen anders als bei uns, aber erkennbar Dinge, die auch wir in unseren Gottesdienst mit hineinnehmen, die Christen aller Zeiten in ihre Gottesdienste mit hineingenommen haben. Denn tatsächlich, unser christlicher Gottesdienst hat ganz schön viel vom jüdischen Synagogen-Gottesdienst adaptiert und übernommen. Absolut richtig, absolut gut. Wie war so ein Gottesdienst? Man kam zusammen am Schabbat, natürlich ganz, ganz klar. Es stand zuallererst auch eine Tora-Lesung in der Mitte. Die Tora, die Gesetze, die fünf Bücher Mose, die wurden schön aufgeteilt auf das Jahr gelesen, dass diese Abschnitte immer weiter vorkamen. Das war die erste Lesung. Und dann gab es eine zweite Lesung, eine Prophetenlesung, da sind sich bis heute Historiker nicht ganz einig. Da gibt es so zwei unterschiedliche Flügel, die sagen, zu der Zeit war auch die Prophetenlesung vorgegeben. Die anderen sagen, nein, die Propheten, das war noch variabel. Wie auch immer, auf jeden Fall, zu dieser Prophetenlesung konnte man sich melden. Jeder Erwachsene, nein, jeder Religionsmündige, da ist mein Stichwort. Jeder religionsmündige Jude konnte sich melden zur Textlesung. Und wenn der Synagogenvorstand gesagt hat, ja, du liest heute, dann hat er gelesen. Jesus hat sich gemeldet, da war er noch nicht mehr ganz jung, so mit 30 rum, hat sich gemeldet zum Textlesen. Er wurde aufgefordert und er las Jesaja. Und nach der zweiten Lesung, nach der Prophetenlesung, setzte man sich hin, so wie sie sich jetzt auch hingesetzt haben. Und dann kam die Auslegung. Und die Auslegung erfolgte im Sitzen. Anders als bei uns, ich stehe. Also, Jesus setzte sich und immer sich hinsetzte, wussten alle, jetzt kommt die Auslegung. Also er stand bei der Bibellese und saß bei der Predigt. So ist halt. Und jetzt kam tatsächlich der Satz, der kommen musste. Der Höhepunkt ist natürlich, dass alle gespannt waren. Was sagt er jetzt? Denn er ist ja in Nazareth aufgewachsen. Was sagt dieser Jesus, von dem wir so Eigenartiges hören? Was erzählt er jetzt? Und dann sagt er den Satz, zusammenfassend die Predigt in einem Satz von Lukas. Er hat noch mehr Sätze gesagt, aber das war der Hammer. Nämlich er sagt, jetzt ist Jesaja 61, was ich euch gerade gelesen habe, in meiner Person in Erfüllung. Das ist natürlich ein absoluter Klops. Und doch ist die Stimmung ist ambivalent. Also die einen finden das, wow, jetzt bin ich mal gespannt, wie er die Kuh wieder vom Eis kriegt, die er da draufgestellt hat, wenn er behauptet, in mir, in meiner Person, ist Jesaja 61 erfüllt, wo kommen wir denn da hin? Das würde ja bedeuten, das wollen wir ja gar nicht denken, dass der da in der Synagoge in Nazareth sitzt, der Messias ist, das will er natürlich nicht sagen. Aber mal sehen, was er sagt, das waren die einen, die waren fasziniert. Und die anderen wurden ganz nervös, also tickt der noch richtig? Was behauptet er da eigentlich? Wir kennen doch seine Familie, wir kennen doch den Betrieb. Josef und seine Firma. Jetzt sagt sein Ältester, so ein Blödsinn, wo kommen wir denn hin? Und in dieser eigenartigen Mischung der Stimmung ergreift Jesus weiter auslegend das Wort und nimmt diese eigenartige Stimmungsgemengelage auf und sagt, ja, ich merke, ich spüre, wo das Ganze hingeht. Ich würde sagen, ein Prophet, In Klammer auf, das bin ich, Klammer zu, sagt Jesus. Ein Prophet gilt in seiner Heimatstadt Nazareth nicht. Das ist ja üblich. Und jetzt nimmt er, frecherweise muss man zugeben, Beispiele, die natürlich doppelt ärgerlich sind. Nämlich, er vergleicht sich mit Elia. Wow, das sollte man nicht tun. Er vergleicht sich mit Elisa. Das sollte man auch nicht tun. Denn das wird automatisch als Hybris bewertet. Also auch Hochmut, Stolz, Überheblichkeit. Aber wer bist du eigentlich? Du Schnösel aus Nazareth, sagst dir, du wärst Prophet, du wärst Messias, du wärst mindestens auf der Ebene wie Elia und Elisa. Das war schon mal extrem ärgerlich. Da war die Stimmung der Predigt schon gekippt. Und dann natürlich, als er dann noch sagte, dass eben tatsächlich diese Elia und Elisa Person im Ausland waren, bei den Nichtjuden, und die Nichtjuden positiv auf die Verkündigung reagiert haben, die durch Gott kam, aber die jüdische Bevölkerung draußen vor war, da war Feierabend. Da war Schluss mit lustig. Und dann wäre das tatsächlich fast eskaliert. Denn die haben den genommen, aus der Synagoge raus, Schluss mit Gottesdienst, an den Abhang geführt. Alle, die mal in Nazareth waren, haben die Stelle gezeigt bekommen, wo das gewesen sein soll. Und wurden dahin geführt und dann geht er gerade nochmal durch sie hinweg. Was für ein Gottesdienst, den vergisst du doch nicht. Das vergisst du doch nicht. Da muss ja nicht mittags beim Essen sagen, was war heute Vormittag eigentlich los. Sondern natürlich weißt du das alles noch und siehst das vor dir, die ganze Szene. Du siehst da Jesus, wie der anfing und wie das Ganze umgekippt ist. Und unglaublich, was in Lukas 4 uns da berichtet wird. Und natürlich, ja, ich freue mich, dass das gerade für diese ersten beiden Reihen eine Formulierung drin ist, die ich natürlich euch persönlich zusprechen möchte. Denn da steht ja dieser Satz, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und jetzt kommt es, und er ging nach seiner Gewohnheit. Es war seine Gewohnheit. Und wenn ihr jetzt die klugen Kommentare aufschlagt, müsst ihr nicht tun, habe ich für euch getan, wenn ihr jetzt die klugen Kommentare aufschlagt, dann steht da jedes Mal drin, wo fing denn diese Gewohnheit an? Tja, die fing damit an, dass er eben jüdisch unterwiesen und unterrichtet war. Er hatte seinen Bibelunterricht. Und das, was er jetzt im Bibelunterricht gehört hat und auch sonst zu Hause mitbekommen hat, das ist ihm zur Gewohnheit geworden. Was für ein schönes Wort, oder? Eine Gewohnheit. Ja, ich weiß, man kann Gewohnheit auch negativ singen im Sinn von hohl, ohne Inhalt, macht man einfach so, weiß man gar nicht mehr, warum man es macht. Ja, natürlich, und wir können unsere negativen Klischees vor uns hertragen bis zum St. Nimmerleinstag. Aber jetzt nehmen wir das Ganze mal positiv. Es heißt hier in der Bibel, nach seiner Gewohnheit. Das war bei dem drin. Dem musste man am Schabbatmorgen nicht sagen, oh, was mache ich denn heute? So war selbstverständlich klar, am Schabbat, logisch, Gottesdienst. Wo bin ich? Nazareth, wo ist Synagoge? Da gehe ich hin. Das war seine Gewohnheit, das war sein Leben, das war er. Inzwischen mussten immer Mama und Papa aufpassen, er war ja religionsmündig. Er kümmerte sich um sich selbst und um das, was zu ihm gehörte. Und tatsächlich, das, was euch gelehrt worden ist, in euren Elternhäusern, in Tico, in der Gemeinde, im Bibelunterricht, das darf eures werden, immer mehr. Es darf eure Gewohnheit, im guten Sinn eure Gewohnheit werden. Dass ihr von euch sagen könnt, wenn ihr 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 geworden seid, so wurde ich gelehrt, so habe ich es gewollt, so habe ich mich selber entschieden, das ist mein Leben, das ist meine Bestimmung, das ist meine Identität, sagen wir heute, das ist mein Sein, so bin ich, ich gehöre zu Jesus. Und das sieht man unter anderem bei mir, damals bei Jesus, dass er am Schabbat im Synagogengottesdienst war. Ich bin erkennbar als Christ in meinem Lebensstil, in dem, was zu mir gehört. Und wir freuen uns an euch und euren Glaubensanfängen und wünschen euch von ganzem Herzen mit Gebet und Segnung, dass das, was ihr von Christus her bekommen habt, euch in eurem ganzen Leben zur Gewohnheit wird, zur richtig guten geistlichen Gewohnheit. Dass jeder das weiß, das seid ihr. Das ist eure Identität. Junge Leute, Menschen mit Jesus. Deswegen freue ich mich, dass Lukas 4 heute Predigttext für euch ist. Und für euch gilt natürlich jetzt insbesondere dieser Vers 16. Nach seiner Gewohnheit. Aber Lukas, warum nimmst du gerade diesen Text? Es ist ja interessant, dass der Lukas, das ist ja, der hat ja ein schönes Problem. Ein schönes Problem. Als Lukas sein Evangelium geschrieben hatte, hatte er so dermaßen viel Jesus-Material bei sich auf dem Schreibtisch oder in seinem PC oder wie man das jetzt sagen will, dass er jetzt gucken musste, wie kriege ich das ganze Material sortiert. Und natürlich durfte er denken, Christen dürfen denken. Der Heilige Geist war wirksam in ihm und er dachte, was setze ich an welche Stelle im Evangelium, der Fülle der Texte. Und anders als Matthäus, Markus, Johannes, nimmt Lukas als Starttext diese doch zumindest stimmungsmäßig gemischte Gottesdienstbeschreibung aus Nazareth. Lukas, was hat dich inspiriert, gerade diesen Text zu nehmen? Und Lukas sagt, mich hat natürlich inspiriert, dass da Jesus die Bibel zitiert, dass Jesus aus dem Propheten Jesaja vorliest und dass Jesus, als er diese Stelle, diese messianische Stelle aus dem Propheten Jesaja vorliest, so richtig frech, in Anführungszeichen, mutig klar da reinkeilt und sagt, das, was Jesaja gesagt hat, Jahrhunderte vorher, ist jetzt erfüllt, hier bin ich heiße Jesus. Das hat mich fasziniert. Heilsgeschichte, Geschichte der Rettung, angekündigt im Alten Testament, jetzt da, Jesus sitzt in der Synagoge in Nazareth. Jesaja 61 ist wahr geworden. Wow, das gefiel Lukas. Lukas gefiel natürlich auch, dass hier von Jesus die Rede ist, nicht nur im Sinn von, mal interessant, welche Beiträge er zum Religionsgeschehen der Weltgeschichte beitragen kann, sondern dass er der ist, von dem es ja in Jesaja 61 heißt, mit ihm kommt ein Ausdruck der Bibel, ein Gnadenjahr. Es ist ein Fachausdruck für, jetzt bricht eine völlig neue Zeit an, ein völlig neues, das gab es bisher noch nie, wir kommen gleich noch drauf, was das bedeutet. Das hat er in diesem Jesus in der Synagoge in Nazareth gesehen. Und natürlich, Lukas ist, wenn wir richtig denken, natürlich dieser paulinisch geprägte Theologe und für den spielt er immer eine Rolle, dass das Heil natürlich für das auserwählte Volk, für Israel dran ist. Aber ganz klar, es gilt nicht nur für Israel, sonst wären wir alle gar nicht da. Sondern es gilt auch, oh wie gut, für Menschen aus allen Nationen, allen Völkern, allen Gruppierungen, die es gibt. Und deswegen nimmt er das ja mit rein und findet das so toll, dass Elia und Elisa in Syrien und in Sarepta und außerhalb von Israel waren, bei den Nichtjuden und da schwimmert so und sowas durch. Das geht weiter bis zum Leihgottesdienst. Auch Menschen, die nicht zum auserwählten Volk Israel gehören, dürfen zu Jesus kommen. Lukas, was ist das, was dir so wichtig ist? Das, was ihm so wichtig ist, nehmen wir diese Begrifflichkeiten aus diesem Text, da kann man es vielleicht auch ohne, dass man jemanden rausnehmen muss und an den Abhang bringt, uns vielleicht das doch bis zum Mittagessen zumindest merken. Das ist immer die Ziellinie, also die Erfolgslinie eines Predigers ist, wenn es noch Reste des Wissens am Mittagessen gibt. Da können Sie immer dran das messen, ob da noch was übrig geblieben ist. Also, das erste Stichwort ist das Gnadenjahr, das Gnadenjahr. Hier ist von einem ganz besonderen Jahr die Rede. Oder man kann es auch anders sagen, jetzt fängt eine völlig neue Zeit an, eine völlig neue Zeit. Eine völlig neue Zeit, eine Jesuszeit. Hier macht uns die Bibel deutlich, muss man sich bewusst machen, wer Jesus nicht im Leben hat, ist aus der Zeit raus. Wir denken ja oftmals gerade umgekehrt. Wer Jesus im Leben hat, ist so dermaßen überholt. Und die Bibel denkt genau umgekehrt. Sie sagt, wer Jesus nicht im Leben hat, der ist so dermaßen überholt. Der ist raus. Der ist alt. Der ist alt. Der ist eigentlich in der Zeit nicht angekommen. Das muss man sich immer bewusst machen. Ab und zu mal, ich habe es mal erzählt, gibt es in Langensteinbach einen Stau. Das liegt jetzt nicht an der Rush-Hour, die dann hier durchpäst mit Tausenden von Fahrzeugen. Das liegt daran, dass jemand aus der Zeit ist. Dann fährt nämlich tatsächlich durch die Hauptstraße in Langensteinbach eine Kutsche. Nett, wirklich nett, nostalgisch, aber verkehrsgefährdend, ganz klar. Natürlich alle versuchen, um dieses Gefährt, selbst mit den 30 nur erlaubten Stundenkilometern mit 29,5, an diesem Pferdchen vorbeizupreschen, ohne dass die Pferdchen leiden und ohne dass das Pkw-Fahrzeug auch leidet. Das ist nicht mehr die Zeit, das hilft nichts, das war mal. Das war mal, schön, aber das bringt nichts. Und ohne Jesus leben, sagt Gott, nicht ich, sagt Gott, das ist aus der Zeit. Du bist überholt. Jesus ist da, ist eine andere Zeit. Es ist einfach eine andere Zeit. Und wer nicht an Jesus Christus Anschluss hat, der hat den Anschluss an die Zeit verloren. Ist natürlich ein bisschen gemeint. Ein bisschen pieksig. Ein bisschen anstachend. Ja, tatsächlich. Modern sind die mit Jesus. Altmodisch sind die ohne Jesus. So zumindest die Bibel. Ist mal ein neuer Ansatz zur Diskussion. Denn die eine Zeit, die Zeit ohne Jesus, die läuft aus. Die läuft aus. Ab und zu mal kommt noch eine Kutsche vorbei. Jo, okay. Aber die ist vorbei. Eine alte Zeit ohne Jesus läuft aus. Und ob sie es fassen können oder nicht fassen können, sie werden das alle mitkriegen, dass eine Zeit ohne Jesus ausläuft. Und eine andere Zeit, eine Jesuszeit, die beginnt. Es ist das Gnadenjahr, das Jahr des Herrn. Da beginnt was ganz anderes. In Jesus schafft Gott eine neue Zeitrechnung. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass man zu dieser Zeit dazugehört. Bewusst Ja sagt zu seinem Leben, zu einer Entscheidung mit Jesus Christus. Und wir freuen uns riesig über jeden von euch, der das schon getan hat. Und der sagt, ja, ich gehe mit Jesus in eine neue Zeit hinein. Aber wir wissen alle miteinander, auch hier in unserem größeren Kreis, das eine ist das Ja sagen zu Jesus und sagen, ich lebe in einer neuen Zeit. Ich lebe in der Zeit mit Jesus, die Zeit, die bleibt. Und das andere ist natürlich, tatsächlich täglich in dieser Zeit mit Jesus auch zu leben. Das eine ist, sagt, ich bin Christ, und das andere sagt, ich lebe auch als Christ. Ich lebe jetzt auch da drin. Also um mein Automobilbeispiel jetzt noch zu nutzen, wäre das also klar, wenn die Kutsche raus ist und ich habe jetzt ein Fahrzeug, dann ist das toll, dass ich ein Fahrzeug habe, aber wenn ich es nicht benutze, dann ist es zwar theoretisch da, aber es bringt mir jetzt nichts. Und deswegen zählt zum christlichen Glauben nicht nur das Ja, das prinzipielle Ja, wunderbar und schön, sondern der tägliche, alltägliche Vollzug. Heute, an diesem Tag lebe ich mit Jesus. Er kommt in mein Leben, ich spreche mit ihm, ich höre auf ihn, ich folge ihm, ich gehorche ihm, ich gehe Schritte mit ihm, ich bin mit ihm im Gespräch, wie immer ihr es sagen wollt. Und dann beginnt tatsächlich in einem Alltag, in eurem Alltag, unserem Alltag, meinem Alltag, diese neue Zeit. Das ist das eine. Ein Leben in einer neuen Zeit. Das andere ist dieses Stichwort, wo sie sagen, das ist doch Josefs Sohn. Das ist doch Josefs Sohn. Und da merkt man schon, sie finden das nicht gut, dass Jesus nicht in die Norm passt. Verstehe ich ja. Damals wie heute, Norm ist gut. Und Deutsch stand sowieso. Also Norm ist gut, viereckig ist gut. Wenn es in irgendein Raster passt, dann ist gut. Und jetzt passt Jesus nicht in ein Raster. Der passt nicht rein. Und natürlich versuchen seit 2000 Jahren, religions- und sozialgeschichtliche und theologiegeschichtliche Systeme, diesen Jesus in den Raster zu passen. Da muss man alles wegmachen, was nicht ins Raster passt. Da passt relativ wenig ins Raster. Da passt nicht rein, dass er von Gott geboren ist, nicht normal gezeugt wurde. Das Stichwort der Jungfrauengeburt, schon sind die ersten raus mit ihrem Raster. Da passt natürlich überhaupt nicht rein, dass der Jude ist. Wir wissen das heute, wie die braune Soße von der rechten und linken Seite uns durchströmt. Das geht da gar nicht. Ist auch nicht gut. Da passt auch überhaupt nicht rein, dass der jetzt als Gottes Sohn Gottgleichheit für sich beansprucht. Da passt überhaupt nicht rein, das mit dem Kreuz ist so eklig und blutig und furchtbar. Machen wir auch raus. Da passt euch auch nicht rein, die richtigen knackigen Wunder, die sind auch übertrieben. Und dann merkt ihr, wenn man das alles rausmacht, dann bleibt am Ende, ui, jetzt ist er zwar in der Norm, aber jetzt braucht ihn keiner mehr. Das braucht niemand mehr. Ist das nicht Josefs Sohn? Wenn das nur Josefs Sohn wäre, vergiss es. Wenn es nur ein weiterer wäre auf der ewig langen Skala der religionsbewegten Menschen, die aus den unterschiedlichsten Religionswelten über dieses Universum gelatscht sind, vergiss es. Wenn du den Jesus normiert nur willst, steig aus. Lass es bleiben. Lass es bitte bleiben. Mach nicht ein auf deine kleine Josef-Jesus-Norm. Das Spannende in diesem Text ist, der passt nicht in die Norm. Halleluja. Mensch, wie gut. Deswegen brauchen wir ihn ja. Ich brauche doch keine Norm. Norm habe ich selber. Mit Norm komme ich selber nicht ans Ziel. Ich brauche jemanden, der außerhalb der Norm ist. Und der mich, der ich so klein in meinem Viereck drin bin, tatsächlich in mein Leben hineinkommt und sich meiner erbarmt. Und jetzt kommt er, Jesaja 61. Der Befreier, der geistig Augenöffner, der von Sünden Losmacher, der tatsächlich zum Vater zurückführende, mit Barmherzigkeit ins Leben kommende, mit den Himmel schenkende, Ewigkeit gebende, Jesus, auch mal Josefs Sohn, aber das ist nebensächlich, das ist der Messias, das ist Gott, das ist, wow, der ist nicht in der Norm, den brauche ich, der ist nicht in der Norm, den brauche ich. Ich bitte Sie, ich bitte euch, mit was für einem Jesus bin ich unterwegs? Jesus, Josefs Sohn, vergiss es, den brauchst du, den brauchen Sie in dieser Woche nicht, dann machen Sie es lieber alleine. Aber Jesus, den wir vorhin bekannt haben im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen und so weiter, aufgefahren im Himmel, zu Rechten Gottes, von dort, das ist gut, das ist nicht Norm, den brauche ich. Haben Sie den? Und mit dem Jesus in diese Woche, mit dem Jesus weiter, das ist gut. Normiert euren Jesus nicht, bitte nicht. Nimm das Original mit. Das Original aus der Heiligen Schrift. Und hat den richtig starken Jesus dabei. Heute mit dem Jesus. Und der dritte Akzent ist, schnell gesagt, eigentlich ist das ja keine positive Geschichte, richtig? Denn wir würden uns jetzt riesig freuen, wenn nachdem er gesagt hat, hallo, ich bin der Messias, Jesaja 61 gilt, die alle sagen, wow, Gott sei Dank, Vater im Himmel, du hast uns den Messias gesandt. Und die Synagoge in Nazareth stand auf deinem gemeinsamen Lobpreis. Nö. Sie zogen ihn raus an den Stadtrand und versuchten ihn aus der Stadt hinaus, heißt aus der Stadt hinaus. Das heißt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Maximale Distanz von Jesus. Das ist das Ergebnis der Geschichte. Sei nicht gruselig. Wenn man nicht weiterliest, was unmittelbar danach kommt. Unmittelbar nach dieser Negativgeschichte kommt in der Bibel die Positivgeschichte. Jesus kommt nämlich nach Kapernaum. Und in Kapernaum kommt er in ein Haus, in das Haus von Simon Petrus. Spüren wir den Unterschied? Da schmeißen sie ihn raus und wollen ihn möglichst noch steinig umbringen, maximale Distanz, und die anderen ziehen ihn förmlich ins Wohnzimmer rein. Ja? Da geh so weit weg, wie du kannst. Jesus möchte mit dir nichts zu tun haben. Und da heißt es, können Sie bitte bei mir auf der Couch Platz nehmen. Und die schlichte Frage ist doch ganz einfach. Ich habe schon darauf gewartet. Es war so dunkel heute. Die schlichte Frage ist doch ganz einfach, welchen Jesus willst du haben? Maximale Distanz oder kommt er tatsächlich bei dir in dein Leben? In dein Wohnzimmer, auf deine Couch, an deinen Schreibtisch, in deine Küche, an deinen Arbeitsplatz, in alle Bereiche deines Lebens. Reicht es als Predigt? Das reicht. Das reicht. Heute mit dem Jesus ganz nah. Kann man es jetzt merken? Ja. Heute, nicht nur prinzipiell, sondern heute mit dem Jesus, nicht die Norm, mit dem Jesus ganz nah. Und der Satz, der gilt für heute und für den Rest eures Lebens. Kommt, wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir in diesen Augenblicken für Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Den Christus, den Messias, den du gesandt hast, zur Versöhnung für alle Schuld, zur Rettung der Menschen, zur Beziehung, zum Glauben zu dir, dem allmächtigen Gott. Und wir danken dir für jeden, ob jung oder alt, der mit uns das im Glauben bekannt hat. Du bist unser Herr und du bist unser Gott. Und der Jesus, wir haben nicht nur einmal prinzipiell uns für dich entschieden, sondern wir leben das im Heute. Heute bist du mit uns unterwegs. Heute bist du diese neue Zeit. Heute bist du der, auf den wir hören. Heute bist du der, der für uns vorangeht. Und wir vertrauen dir heute. Und wir wollen dich nicht normieren. Wir wollen nicht den Abklatsch. Wir wollen nicht die Religionsreste. Wir wollen das Original. Und wir danken dir, dass du in dieser Weise zu uns kommst, als der außergewöhnliche, nicht normierte. Wir beten dich an. Und wir wollen dich ganz nah bei uns. Wir wollen dich nicht rausschmeißen, wegstoßen, sondern in unserem Leben haben und danken dir, dass du uns das schenkst. Und so geben wir dir über diesen Tag und über diesen Bibelunterricht und über diesen 14 jungen Leuten die Ehre und den Lobpreis und sagen es dir und uns heute mit dem Jesus ganz nahe. Danke, dass du uns hörst, wenn wir gemeinsam im Gebet zu dir, Vater, kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.